damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Was haben wir denn heute in unserem Podcast zu erwarten? Wer ist da?
Heute kommt Dr. Markus Speidel als Gast, der Kulturwissenschaftler und Technikhistoriker ist Leiter des Museums für Alltagskultur in Waldenbuch.
Das klingt so, als ob wir den Mister damals persönlich hier heute hätten.
Na, ist nicht nur damals, es geht auch so ziemlich stark um das heute.
Da bin ich sehr gespannt.
Hallo Herr Speidel. Herr Speidel, wie fühlt man sich als Schlosser in Waldenbuch?
Erhaben.
Die Stadt liegt einem zu Füßen auf gut Deutsch. Ja, es ist schon schön, ein Museum in einem Schloss in Waldenbuch irgendwie betreiben zu können. Tatsächlich der historische Ort ist besonders, aber das Schöne an dem Schloss ist ja, dass es die letzten 200 Jahre eigentlich fast kein Schloss war, sondern alles Mögliche an Funktionen hatte. Und das kommt mir dann auch doch sehr nahe.
Welche waren denn Ihre bedeutenden Vorgänger auf dem Schloss?
Jenseits der Herzöge. Naja, das Museum ist ja tatsächlich noch gar nicht so alt. Also das Schloss ist natürlich schon 500 Jahre alt. Aber das Museum selber gibt es ja erst seit 89. Und tatsächlich bin ich erst der Dritte im Bunde. Vor mir war der Thomas Brune, der das über viele Jahre geleitet hat und der ihm auch den heutigen Namen gegeben hat, das Museum der Alltagskultur. Und davor gab es dann noch den Dr. Hans-Ulrich Roller, der das Ganze gegründet hat. Daher bin ich tatsächlich erst der Dritte in der Dynastie.
Was war denn die Idee, ein Museum für Alltagskultur zu machen?
Oh Gott, ja, gegründet ist es ja eigentlich als Museum für Volkskultur in Württemberg. Und die Idee hatte der Hans-Ulrich Roller tatsächlich schon seit den 60er, frühen 70er Jahren. Er war damals Leiter der volkskundlichen Sammlung am Landesmuseum in Württemberg und hat eigentlich immer ein eigenes Museum für diese Sammlung gewollt. Und wenn man dann so ein bisschen noch in die Fachgeschichte reinschaut, Tübingen, empirische Kulturwissenschaft, das sich in den 60er Jahren ganz stark verändert, dann war halt für ihn sehr wichtig, auch diese Änderung ins Museum zu übertragen. Also weg von Festschreibungen, von Traditionen, Bräuchen, Ritualen, sondern zu einer offenen Hinwendung hin, wie das Bausinger gemacht hat, der ja der Tarzan, der Comic-Professor war, das tatsächlich auch in ein Museum einfließen zu lassen. Und das war von Anfang an seine Idee, die ihn getrieben hat und die dann auch endlich dann 89 in die Eröffnung des Museums gemündet ist.
Hatte Bausinger als Kapo der empirischen Kulturwissenschaft in Tübingen irgendwelchen Einfluss auf das, also direkten Einfluss auf das Museum?
Roller war ein Schüler von Bausinger, also die Nähe zu Bausinger und Korff, vor allem dann auch als wichtigen deutschen Museumsmacher dann auch, die war immens groß und es war eine ganz enge Anbindung, nicht nur in der Ausstellungspraxis, sondern auch in der Sammlungspraxis, also waren wir sehr nahe an der Disziplin drin.
Was mich interessieren würde, wie definieren Sie denn Alltagskultur? Was fällt da alles drunter?
Ja, alles. Ja, die Alltagskultur ist natürlich wahnsinnig weit, weil ein Astronaut auf der ISS, der hat auch Alltag, ja. Und wenn der irgendwie aus seiner Tüte irgendwie sein Essen rauspresst, dann ist das für den Alltag und für uns ist das etwas Besonderes. Ich glaube, die Alltagskultur als solche so rum zu definieren, ist schwierig. Es ist vielmehr die Frage, oder vielmehr interessant, nach was fragen wir eigentlich? Weil für uns ist ja hauptsächlich von Interesse, was lernen wir aus Alltäglichem über unsere Gesellschaft und unsere Kultur insgesamt? Was können wir daraus verstehen? Und in all diesen Dingen, die wir unbewusst tun und die wir so normal einfach machen, steckt so viel drin, was man vielleicht aus einem Herzogkrönchen oder sonst gar nicht rauslesen könnte. Ein schönes Beispiel für mich ist immer, als in der Corona-Pandemie wir aufgegeben haben, uns die Hände zu geben. zur Begrüßung haben, waren wir alle extrem verstört. Also was steckt eigentlich in dieser menschlichen Berührung alles drin, wo wir etwas über uns lernen können? Also Nähe, Vertrauensbildung und all das steckt da drin und all das, was wir stattdessen irgendwie entwickelt haben, also sei es irgendwie der Elbow Bump oder mit dem Fuß sich zu begrüßen, hat alles nicht funktioniert. Und genau das sind diese Momente, wo es dann eben spannend wird für uns, wo wir jetzt gar nicht mehr unbedingt vielleicht jeden Brauch oder jede Tradition erklären wollen, sondern eigentlich vielmehr hinterfragen wollen, warum betrachten wir manche Dinge als normal und andere nicht.
Das heißt, die Banalität des Alltags ist nicht so sehr das Thema, sondern das, was dahinter steckt.
Genau. Also natürlich ist es für viele Besucher, und das ist auch völlig in Ordnung, wenn die zu uns ins Museum kommen und sagen, ah, so einen Toaster habe ich auch gehabt und kannst dich noch erinnern, den Herd hat Tante Erna gehabt. Alles völlig in Ordnung. Aber wenn man dann versucht, einen Moment tiefer einzusteigen und zu sagen, was bedeutet eigentlich der elektrische Herd in der Wohnung? Was bedeutet das über unseren Zustand der Sinne? Ja, also den wir nicht mehr in einem Holzofen backen und wissen müssen, zu welchem Zeitpunkt muss welches Gericht rein, damit es fertig wird und nicht verbrennt, wie lange es rein muss, weil wir einfach genau wissen, welche Temperatur wir einstellen können, weil wir Rezepte haben, die wir uns genau halten, mit genauen Dauern. Und dann merken wir auf einmal, hoppla, da ist was geschehen, da ist was passiert, was etwas aussagt über uns und unseren Umgang mit unserer Umwelt und unsere Umwelt und unseren umgebenden Menschen und Dingen.
Und das erklären Sie dann im Museum, weil so Sätze wie, guck, so einen Toaster habe ich auch gehabt, den hörst du auf jedem Flohmarkt im Prinzip. Ja. Und wie übertragen Sie das dann im Museum in die Ausstellungen?
Ja, wir versuchen natürlich, wir müssen den Leuten das eigene ja fremd machen. Das ist etwas, was wir in unserer Disziplin eigentlich lernen, indem man gegen das, was gewöhnlich ist, versucht, sich einen Schritt daneben zu stehen und eine andere Position und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und das ist genau unsere Aufgabe, die wir halt auch versuchen, im Museum umzusetzen. Also die Leute in eine Position zu bringen, wo sie ihre eigene Perspektive für einen Moment verlassen können und eine neue Perspektive einnehmen können. Also im besten gelungen finde ich das bei uns in der Ausstellung, sind es unsere Zeitsprünge, indem wir ein historisches und ein relativ aktuelles Objekt gegenüberstellen, die irgendetwas miteinander verbinden.
Da hätte ich natürlich eine Frage, die mich brennend interessiert. Ja. Was hat der röhrende Hirsch mit Viagra zu tun?
Tja, das erfahren Sie, wenn wir uns in der Ausstellung kommen, sind vorbei. Nein, also der röhrende Hirsch, um es kurz vielleicht für die Zuhörenden zu erklären, der röhrende Hirsch ist ist abgebildet auf einem sogenannten Schlafzimmerbild. Ein sehr breitformatiges, sehr breitformatige Darstellung, die in der Regel über Ehebetten aufgehängt wurde. Und natürlich ist der röhrende Hirsch jetzt nicht deswegen da, weil er Jägersmann war, sondern weil er Ausdruck der Potenz ist. Ja, also der männlichen Kraft und Stärke. Und ähnlich ist natürlich, hängt es natürlich mit der Viagra-Tablette zusammen, die ja dann eben auch so ein Symbol dafür geworden ist, ob man sie jetzt braucht oder nicht. Aber der Ausdruck, der dahinter steckt, ist natürlich irgendwie dasselbe.
Vielleicht können wir nochmal auf die Idee eingehen. Normale Museen behandeln ja oder zeigen irgendwelche Kulturen oder chronologische Abfolgen. Das tun sie nicht, ja, in dem Sinne. Was macht es, was das Museum für Alltagskultur so andersartig macht?
Also schön, dass wir nicht normal sind, das nehme ich mal als Kompliment. Was wir machen ist, wir versuchen die Leute sozusagen nicht vor ihrer, sondern sogar hinter ihrer eigenen Haustür abzuholen. Und ihnen im Endeffekt erstmal einen Anknüpfungspunkt bekommen zu geben, indem sie halt wirklich dem begegnen, was sie kennen. Und sie dann eben sozusagen in Gedanken ins Stolpern zu bringen, indem auf einmal etwas passiert, was sie so vielleicht nicht erwartet haben oder Dinge zusammengeführt werden, die sie so vielleicht auch nicht erwartet haben. Und das ist ein Satz, den mein Vorgänger gesagt hat, dem ich voll ganz zustimme. Mir ist wichtiger, die Leute gehen mit zwei Fragen mehr aus dem Kopf als mit zwei Antworten. Und genauso geht es mir eigentlich auch, weil ich habe auch nicht auf alles immer eine Antwort. Und mir geht es eher darum, die Leute nochmal zum Nachdenken zu bringen und tatsächlich ihr eigenes Verständnis von Normalität zu hinterfragen. Und wenn man das bei uns in der Ausstellung anschaut, dann versuchen wir ja eher Phänomene aufzugreifen. Also wenn es ums Wohnen geht, was bedeutet eigentlich Wohnen? Und das merkt man allein darin, dass das schon schwierig ist, wenn sie mal versuchen, den Begriff in eine andere Sprache zu übersetzen. Mhm. Da wird es eng.
Also, haben Sie noch ein anderes Beispiel, vielleicht auch ein konkretes Beispiel aus der Ausstellung, wo das untermauert, was Sie gerade gesagt haben?
Diese Gedanken ins Stolpern zu bringen, ja. Klar. Gerade wenn man bei dem Thema Wohnen bleibt, gehen wir mal in den Bereich der Sicherheit. Also das ist eins, wo es darum geht, also die Wohnung als Rückzugsort, in dem man sich sicher fühlt. Und dann ist halt diese Frage, in wie vielen Arten und Weisen stellen wir eigentlich Sicherheit dar? Wir stellen draußen eine Gartentüre auf, wir brauchen irgendwie eine Wand, wird einmal geschützt. Nur wird es auf einmal spannend, weil dann kommt auf einmal auch ganz viel Metaphysisches rein, Schutzzauber, wo wir heute dann auch schon sagen, das ist irgendwie was im Mittelalter unterwegs war. Nee, das haben wir zum Teil bis heute, dass es irgendwelche Dinge gibt, die irgendwo an der Tür angebracht sind, die dafür sorgen sollen, dass das Böse irgendwie draußen bleibt. Und da wird es dann halt auf einmal spannend, wenn man dann anfängt, unter Umständen gerade auch unterschiedliche kulturelle Normen nebeneinander zu stellen. Also wenn wir haben das da an einer Stelle gemacht, da haben sie einen Mesusot, einen jüdischen Türsegen. Wir haben ein sogenanntes katholisches Breverl, das ist so ein kleines Gebetsbuch. Wir haben dasselbe noch sogar, also was vor allem im arabischen Raum verbreitet ist, was aber vorislamisch noch ist, also dieses Nazar, dieser Schutz vor Bösem. Alles sind Türzauber. Ja, wenn man das jetzt mal ganz abstrakt sagen will, die versuchen sollen, dass das Böse draußen bleibt und nicht in die Wohnung reinkommen kann. Und da wird dann auf einmal irgendwie, merkt man auf einmal, es scheint ein grundsätzliches Bedürfnis irgendwie zu sein, irgendwie, auch wenn man vielleicht nicht dran glaubt, aber sicher ist sicher. Wenn ich das jetzt mal da anbringe, Schaden tut's nicht, wenn es hilft, ist gut.
Haben Sie am Schloss auch so einen Türzauber?
nee, tatsächlich nicht. Also wäre vielleicht mal interessant. Nee, haben wir tatsächlich nicht.
Das heißt also, dass die dicken Mauern und die erhabene Position des Schlosses schon Schutz alleine genug sind, oder?
Ja, manchmal zu viel Schutz. Also ein Problem unseres Schlosses ist ja, dass als das gebaut wurde, wollten die da drinnen waren, nichts mit denen draußen zu tun haben. Und entsprechend ist das Schloss so gebaut, dass es eigentlich den Rücken zur Stadt dreht. Und das ist tatsächlich sowas, an dem wir arbeiten. Wie können wir das Schloss gedanklich und baulich eigentlich umdrehen, dass es sich wieder nach außen hin öffnet? Weil das ist ja etwas, was Museen natürlich irgendwie im Moment gerade ganz arg am Herzen liegt, also Öffnungsprozesse herzustellen, um zugänglicher zu sein. Und da widerspricht eigentlich die Architektur des Schlosses gegen unser Bedürfnis.
Und die Stadt drehen geht ja auch, ne?
Da können wir mit Herrn Lutz drüber sprechen.
Das ist der Bürgermeister.
Ja, das ist der Bürgermeister.
Hatte das eine tiefere Bewandtnis, weshalb der Herzog seinem Schloss der Stadt die Kehrseite zeigen ließ?
Ja, klar. Also ich meine, alle Historiker und Mediavisten mögen mir das jetzt irgendwie verzeihen, aber das Schloss war ein Partyschloss. Also ich meine, da ist die höfische Gesellschaft rausgefahren, hat fröhlich dort irgendwie das Wild zusammengeschossen im Schönbuch und dann hat man große Feiern dort veranstaltet, ne, wo man dann das Wild gegessen hat oder sonst. Also die höfische Gesellschaft, die wollte ja nichts mit diesem Bauernpack von Waldenbuch da zu tun haben. Ja. Und entsprechend ist das von der Architektur. Es öffnet sich ja in die Richtung, aber natürlich am steilsten Hang. Ja, wo man dann noch so in den Wald schauen kann. Aber da, wo die Stadt hinführt, da ist zu, da ist nichts.
Gibt es denn noch auch oder zeigt das Museum auch Rückbezüge auf dieses Jagdschloss oder auf die höfische Gesellschaft?
Mhm. Also wir haben einen Bereich, wo wir tatsächlich uns auch um diese Jagdgeschichte kümmern. Ganz wenig allerdings, also vor allem eben diese alles, was um das Thema Wald, Jagd und Ähnliches zusammenhängt, da spielen wir natürlich, wenn wir jetzt aus der empirischen Kulturwissenschaft kommen, auch noch stark mit diesem ganzen Thema der Mythen, die mit dem Wald zusammenhängen. Also von Rotkäppchen bis Blair Witch Project ist irgendwie alles da. Also wir greifen das schon auf, wobei das etwas ist, wo ich selber sage, das ist etwas, was ich gerne in den nächsten Jahren ausbauen würde, tatsächlich eine Hausgeschichte, weil die Geschichte dieses Hauses so vielfältig ist und sie, wie ich schon gesagt habe, gar nicht 200 Jahre, die letzten 200 Jahre lang eigentlich nicht mehr so richtig Schloss war, weil als Bebenhausen säkularisiert wurde, ist die Jagd nach Bebenhausen gegangen und dann war da nichts mehr in dem Schloss. Das war öde Leere und da war halt noch das Forstamt und im 20. Jahrhundert wird es zum Wohnhaus.
Wenn wir mal wieder ins Schloss reingehen, in ihr Museum gehen, was sind denn so zwei, drei besondere Stücke? Was ist vielleicht das älteste Stück? Was ist das ungewöhnlichste Stück, wo Sie sagen, damit kann ich die Menschen immer fangen, dann kommen die und gucken sich das gerne an?
Also mit Älteste und sowas, also die ältesten Teile unserer Sammlung, die gehen so ins 17. Jahrhundert irgendwie zurück. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir, also das Landesmuseum Württemberg, die Sammlung des Landesgewerbemuseums übernommen haben. Und da wurden im Endeffekt im 19. Jahrhundert so die ganzen Zunftgeräte und Zunftpokale und sowas reingetragen. Und die sind in unsere Sammlung gegangen. Deswegen sind so die ältesten Objekte, die wir haben, sind in der Regel eben solche Zunftpokale und Zunftladen und Ähnliches. Und die sind so im 16., 17. Jahrhundert. Das sind so die ältesten. Da ist tatsächlich auch die Inventarnummer 1, mehr oder weniger. Und faszinierende, besondere, es gibt tatsächlich sind es oftmals für mich die unscheinbarsten. Also was ich selber mag gerade, es ändert sich zeitweise ja immer wieder, was ich gerade tatsächlich sehr mag, ist so ein Bestecktes, wir zeigen, wo der Löffel und die Gabel, die sind komplett abgerundet. Und die sind komplett abgerundet, weil halt dieser Löffel so oft durch den Teller gezogen wurde, dass der halt praktisch seine Form verloren hat, genauso wie die Gabel, die das immer ausgestochen hat. Und wo man einfach zum einen Armut sieht, also dass man Besteck so lang verwenden musste, bis es wirklich nicht mehr anders ging. Und daher auf der anderen Seite auch die Wertschätzung, die man dann auch diesen Dingen dann irgendwie auch beigemessen hat, weil sie haben sich ja erhalten. Sie sind nicht weggeschmissen worden. Die haben sicherlich irgendwann doch mal einen neuen Löffel, eine neue Gabel bekommen. Aber man hat ihm halt so viel Wert beigemessen, dass man es nicht einfach entsorgt hat. Das sind so ganz kleine Objekte, aber in denen so unheimlich viel drinsteckt, was man sonst nur vielleicht mit einem langen Aufsatz erklären könnte. Und das ist dann mit einem Bild irgendwie da. Ein Objekt, das ich unheimlich gerne mag, das nicht in der Ausstellung ist, aber in der nächsten Sonderausstellung sein wird, ist ein Zirkuswagen. Ein Zirkuswagen als Modell, der den Vater für seinen Sohn gebaut hat. Mit einer unheimlichen Liebe und Detailgetreue hat er einen wunderschönen Zirkuswagen gebaut mit den ganzen Tieren, die dazugehören, damit er da so einen Zirkus spielen kann. Und das finde ich halt ein sehr, sehr schönes Objekt, weil es ästhetisch auf der einen Seite sehr schön ist und auf der anderen Seite, weil es halt ganz viel über innerfamiliäre Beziehungen erzählt.
Wie kommen Sie an solche Objekte? Bringen da Leute, wenn sie Haushalte auflösen oder einen Dachboden aufräumen, was vorbei? Oder werben Sie aktiv drum oder gehen Sie auf Flohmärkte? Was passiert?
Ja, also meine Vorgänger sind zum Teil auf Flohmärkte gegangen. Da habe ich manchmal das Gefühl, die sind mit dem Schleppnetz über die Flohmärkte. In der Regel bekommen wir sowas wie so einen Zirkuswagen. Den bekommt man nur, weil den einem irgendjemand anbietet. Weil da auf jemand zukommt und sagt, ich kann mich nicht mehr drum kümmern, ich habe keine Kinder oder das ist zu groß oder zu viel, wollen sie das nicht haben und haben ein Gespür dafür. Das ist ganz oft der Fall, dass Leute uns tatsächlich Dinge anbieten. Das war während Corona natürlich extrem, ja, weil alle ihren Dachboden und ihren Keller aufgeräumt haben und alle sind sie da gestanden. Und das ist aber, um jetzt einmal alle vorzuwarnen, ich sage in 99% der Fälle nein. Weil in der Regel wir die meisten Dinge irgendwie haben und das, was uns angeboten wird, etwas ist, was wir meistens schon haben, weil die Leute identifizieren Dinge als alt, wenn sie halt wirklich das Gefühl haben, es ist halt wirklich alt. Und für uns sind sammlungsmäßig tatsächlich eigentlich die letzten 20, 30 Jahre viel interessanter. Weil in der Zeit davor haben wir schon sehr, 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 sehr viel. Und da würden wir alles nur noch doppeln und trippeln. Und deswegen schauen wir eher eigentlich auf die jüngere Vergangenheit, wenn wir sammeln. Und das andere ist, wir sammeln schon auch aktiv. Also für die jetzige Ausstellung wollten wir dann unbedingt einen Thermomix haben. Und da habe ich dann tatsächlich einfach eBay Kleinanzeigen mal durchgewälzt und habe dann aber explizit jemand gesucht, der seinen verkauft, weil sie einen neuen wollte und dann den alten verkauft hat. Weil ich habe jemand gesucht, der überzeugt ist. Thermomix spaltet ja die Gesellschaft in zwei Teile.
Lieben wir, passen. Das heißt also, lieber ein gebrauchtes Instrument mit einer Geschichte dazu, als bei Vorwerk anzurufen, ja, und zu sagen, spendet uns doch eine.
Ja, ja, also das, ja, wäre ich ein Technikmuseum, ja, dann würde ich bei Vorwerk anrufen. Da mir es ja aber um die Praxis geht, die da dahinter steckt, brauche ich natürlich jemand, der damit was zu tun hat. Und tatsächlich habe ich dann jemand gefunden, die den verkauft hat, und habe dann mit der Frau nochmal ein sehr langes Interview auch dazu geführt. Also dieses, was wir praktisch an Begleitkorrespondenz haben, mhm, zu einem Objekt, ist inzwischen oftmals noch mehr, weil wir genau eben diesen ganzen Kontext eben auch brauchen, um so ein Objekt auch richtig zu erfassen.
Ja, es hat uns Ihr Kollege, Herr Baudisch, auch schon gesagt in einem unserer letzten Podcasts. Ich möchte noch auf ein ziemlich profanes Objekt zurückkommen, das in der Abteilung Schloss und Jagd hängt. Mhm. Ein alter Lappen. Ja. Um was geht's denn da, bitte?
Ja, in Lappen. Ja, das ist der sprichwörtliche Lappen, durch den einem jemand geht. Das kommt eben aus der Jagd. Man darf sich das ja nicht so romantisch vorstellen, dass wenn der Herzog gejagt hat, dass der sich auch irgendwie auf einen Hochsitz gestellt hat und gewartet hat, bis da ein Reh vorbeigekommen ist, sondern die haben im Wald eine große Arena aufgebaut. Und dann wurde das Volk in den Wald geschickt und die haben dann als Jagdhelfer sozusagen das ganze Wild in diese Arena getrieben und dann haben die, das war ein Gemetzel. Und damit die da auf diese Arena den Weg hinfinden, hat man diese Wege eben mit Lappen abgehängt und wir haben einen ganz kleinen Lappen in der Ausstellung hängen. Und das Spannende ist natürlich, dass dieser Lappen allein einfach auch nochmal mehr erzählt, weil was auf dem Lappen abgebildet ist, ist eine Person mit schwarzer Hautfarbe und einem Turban auf dem Kopf. Das ist ein Türke, ein Osmane, und das Sinnbild des Bösen in der Zeit. Und um ihn noch fremder zu machen, hat er dann eben auch eine schwarze Hautfarbe bekommen, um praktisch alles darauf zu projizieren, was nicht gut ist. Weil davor müssen ja dann wirklich die Hirsche und Rehe ja dann wirklich erst recht abhauen, wenn sie das irgendwie sehen und da drin bleiben und ja nicht dazwischen durchgehen. Und das ist natürlich nochmal die Geschichte drunter, die da nochmal ganz spannend miterzählt wird.
Die Art und Weise, die Dinge anders zu sehen, mag sich ja auch in der Sonderausstellung Geht doch Erfindungen, die die Welt nicht braucht, widerspiegeln. Was hat es mit Erfindungen, die die Welt nicht braucht, auf sich? Und was hat das mit Alltag zu tun?
Also das Nicht steht ja in Klammer. Also es sind Erfindungen, die die Welt braucht und die Welt nicht braucht. Und tatsächlich, jede Erfindung kann beides für sich in Anspruch nehmen.
Das sind wir dann wieder beim Thermomix,
oder? Ja, der Thermomix ist da tatsächlich ein sehr prominentes Objekt in der Ausstellung. Was hat es mit Alltag zu tun? Es hat mit dem Alltag zu tun, dass es Erfindungen gibt, die halt immer wieder in unseren Alltag reinkommen, unseren Alltag verändern. Und was tatsächlich dahinter steckt, ist, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo man das Gefühl hat, permanent kommen neue Dinge irgendwie auf den Markt und man hat so dieses Gefühl, es geht vor allem darum, irgendwie dieses Kaufen anzuheizen. Also kleine Lösungen für kleine Probleme für unter 10 Euro. Das ist so etwas, wo wir schnell zuschlagen und mal irgendwas kaufen, von dem wir irgendwie denken, vielleicht 2 Wochen später hat es das jetzt wirklich gebraucht, aber mein Gott, die 5,99 Euro haben nicht wehgetan. Und das wollten wir eben mal aufgreifen und zu sagen, ja, wofür führt das eigentlich hin, wenn wir immer weiter produzieren, immer mehr, immer Neues. Und die Frage tatsächlich danach stellen, was passiert da eigentlich? Gleichzeitig aber auch zeigen, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen finden keine Innovationen statt, weil die Industrie sich nicht dafür interessiert, weil der Markt zu klein ist, weil das Image vielleicht nicht passt oder ähnliches. Und wie kann da eigentlich Neues entstehen? Und das ist ganz viel halt eben durch Eigeninitiative, Engagement, Zusammenschließen von mehr Leuten, die was gemeinsam irgendwie machen. Und das war uns dabei tatsächlich wichtig und über den Haushaltsgerät und Alltag lässt sich das halt am leichtesten tatsächlich inzwischen transportieren.
Wie wählen Sie die Themen aus für Ihre Ausstellungen und was planen Sie noch in diesem Jahr?
Manche Themen, die kommen so einem so ein bisschen zugeflogen tatsächlich, wenn man dann an irgendwas rumknabbert und dann merkt man auf einmal, oh, das wird ein Thema. Also das schönste Beispiel für Themenfindung war tatsächlich unsere Plastiktütenausstellung, die wir 2019 gemacht haben. Da war einfach dieses, man muss dazu sagen, wenn wir 2019 die Ausstellung machen, dann fangen wir spätestens 2018 irgendwie an, die Ausstellung vorzubereiten. Und da war ich eben noch relativ neu da und ich wusste, wir haben eine Sammlung von 50.000 Plastiktüten und die liegt im Keller und ist eigentlich unbearbeitet. Und dann saßen wir zusammen und dann habe ich gesagt, naja, wären wir ein Kunstmuseum, dann würden wir den Kurator, der für die Plastiktüten zuständig ist, in einen leeren Raum setzen und ihn vor Publikum Plastiktüten sortieren lassen. Daraufhin hat dann die Leitung unserer Restaurierung gesagt, wieso können das nur Kunstmuseen? Da habe ich gesagt, stimmt, können wir eigentlich auch. Und habe dann dem Kurator gesagt, überleg dir mal, wie man das als Thema umsetzen kann. Und deswegen ist die Plastiktütenausstellung damals auch so geworden, wie sie ist. Sie hat ja eigentlich auch zum Thema gehabt, wie geht man mit so einer Sammlung um und wie bringt man da eine Ordnung rein? Weil das ist ja einfach eine Riesenmenge. Wie geht man eigentlich mit so etwas um? Und so ist das Thema entstanden. Die Ghetto-Ausstellung ist entstanden, weil wir an dem Festival der Kulturregion Stuttgart teilnehmen wollten. Und der Kurator für dieses Festival 2022 war der Julian Warner. Und der kam zu uns und hat gesagt, hey, das Thema Innovation, das muss man in Waldenbuch machen. Und dann haben wir da eben drin rumgeknabbert. Und die nächste Ausstellung, die jetzt am 15. Mai eröffnet, heißt We Are Family. Und da geht es um Familie und was zeichnet Familie aus und was macht Familie aus. Die ist tatsächlich in einem gemeinsamen Brainstorming des Teams entstanden. Also wir hatten da halt wirklich mal gesagt, so jetzt legen wir alle auf den Tisch, an welchen Ideen sie gerade rumknabbern und was sie für eine gute Idee halten würden. Und da waren wir sehr schnell irgendwie bei diesem Thema Familie und haben halt auch gemerkt, dass das, je länger wir dran gearbeitet haben, also auch durch Corona und sowas, wurde das tatsächlich immer virulenter und immer bedeutender, wo wir gemerkt haben, naja, das ist alles, was in Corona passiert ist, hat halt Familien extrem beeinflusst und wie Familie gelebt wird.
Wie lange läuft die Ausstellung dann?
Die läuft dann ein knappes Jahr. Also die läuft bis zum 27. April 2025. Wir haben uns jetzt entschieden, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, Ausstellungen jetzt immer ungefähr ein Jahr lang laufen zu lassen.
Das ist wichtig, wenn jemand den Podcast erst später hört und nicht zum Veröffentlichungsdatum, kann er ja immer noch nach Waldenburg kommen. Ja,
immer.
Und wie macht er das am besten?
Wie wir da am besten hinkommen? Ja. Naja, seit 1. Januar fährt er aus Böblingen einen Bus nach Waldenburg. tatsächlich, das große Manko von Waldenburg ist, öffentlicher Nahverkehr funktioniert nur über Busse. Aber wie gesagt, die Verbindungen werden gerade immer besser. Es gibt tatsächlich seit 1. Januar eben diese Busverbindung von Böblingen nach Nürtingen, die dann über Waldenbuch fährt. Ansonsten kann man da echt auch schön mit dem Fahrrad hinfahren. Das mache ich nämlich immer auch. Also ich wohne in Stuttgart und strampel meine 25 Kilometer morgens dann nach Waldenbuch und abends wieder zurück. Wir haben dann hoffentlich dann demnächst auch wirklich eine E-Bike-Ladestation im Hof. Dann kann man dann auch noch mit seinem E-Bike hin und das dann auch nur aufladen. Also, und man kriegt noch einen ermäßigten Eintritt, wenn man im öffentlichen Nahverkehr zu uns kommt.
Das sind ja alles Argumente, dass man kommen muss. Öffnungszeiten und so sieht man natürlich im Internet, oder?
Genau, sind die klassischen Dienstag bis Sonntag haben wir offen. Dienstag bis Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Und ansonsten sind tatsächlich einfach auch noch wichtig unsere Familientage, die sich lohnen. Das ist viermal im Jahr, wo dann richtig viel geboten ist, vor allem für Familien.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Speidler.
Ach ja, wenn ich noch Werbung machen darf, wir haben auch noch einen Podcast, der heißt Inside Alltag.
Also, da cool. Nur reinhören.
Gerne. Vielen Dank.
Danke.
Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.